Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei, das bin natürlich ich, der liebe Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der...
Fabian Ratzak.
Servus. Yes. Heute haben wir wieder einen gern gesehenen Gast bei uns in der Show. Er ist der Zweitplatzierte von der letzten Let's Know Guitar Quiz Challenge. Er ist der Grund dafür gewesen, warum ich so betrunken war, weil er einfach keine Frage richtig beantworten konnte. Nein, wir haben wieder heute mit dabei den lieben Nico Schliemann. Hallo Nico.
Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen in diesem Fall.
Guten Morgen.
Frühjahrmorgen.
Ja. Genau, wir sind schon morgens aktiv, wir sind produktiv, weil wir sind ja arbeitende Musiker, wir wollen ja auch was erreichen als Musiker und darum geht es auch heute so ein bisschen, nicht um das Erreichen als Musiker, aber um das, was dabei herumkommen sollte, nämlich um Geld. Wir wollen heute mal um das leidige Thema Gage reden.
Ja.
Und da haben wir den Nico doch perfekt für eingeladen, weil, Nico, kurze Hintergrundgeschichte bei dir, momentan ist es ja durchaus wichtig, dass du Geld verdienst. Warum unter anderem?
Doch, warum ist es wichtig, dass ich Geld verdiene? Also ich meine, erstmal habe ich Familie und zwei Kinder.
Genau,
das ist ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Und dann ist es auch noch so, dass wir jetzt zur Miete wohnen, irgendwie und die Miete ja auch gezahlt werden möchte. Ja, da sollte man dann schon irgendwie ein bisschen Geld verdienen.
Ja. Genau, das war das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Der Nico ist schon zweifacher Familienvater und ist einer der wenigen Menschen, die man so kennt, die tatsächlich das mit dem Musikmachen noch richtig, richtig durchziehen und dennoch nebenbei Vater, also Eltern sind. Oft kennt man das ja oder oft habe ich das auch durchaus erlebt, sobald dann das erste Kind da ist, wird das halt also ein bisschen schwieriger. Es ist wahrscheinlich auch nicht einfach geworden bei dir, aber ja, du hast es ja dennoch alles soweit unter Kontrolle, würde ich mal sagen.
Ja, dank Unterstützung meiner Frau, die mich halt auch tatkräftig unterstützt oder halt auch irgendwie dem ganzen familiären Umfeld, was irgendwie mal einspringt, falls ich am Wochenende los muss zum irgendeinem Gig und meine Frau irgendwie auch arbeiten sollte oder so, dass dann irgendjemand da ist und auf die Kinder aufpasst. Also wir haben das bis jetzt eigentlich alles ganz gut gewuppt gekriegt. Ja, also ohne die Familie drumherum, die mithilft, wäre es sicherlich nicht so einfach.
Wollte ich gerade sagen, weil das ist ja auch ziemlich schwer, das unter den Hut zu kriegen, ne? Wenn du wirklich schauen musst, okay, was machen die Kinder? Wo gehen die Kinder jetzt hin heute, ne?
Ja, wobei es mittlerweile relativ entspannt ist. Also meine Frau arbeitet jetzt wieder als Arzthelferin. Das heißt, sie hat feste Stunden, wann sie arbeitet und feste Tage, wann sie arbeitet. Und das ist, also sie arbeitet zum Beispiel nur dienstags den ganzen Tag und sonst immer nur vormittags. Sprich, ich bin freitags eigentlich, also das komplette Wochenende ist immer irgendwie safe. Das heißt, wenn am Wochenende irgendwas ist, gig-technisch kann ich gut reagieren. Wenn es freitags oder unter der Woche ist, muss ich immer ein bisschen jonglieren, aber das ist auch irgendwie machbar mit Onkel, Tanten, Oma, Opa, was man halt so hat. Ja, es ist alles irgendwie machbar. Also meine Frau ist das Organisationstalent tatsächlich, die die ganze Planung darüber hat.
Sehr gut.
Das ist doch super, wenn das so harmoniert. Wie eine Durterz. Vereinigt sich das, harmonisiert das wunderschön. Okay, nein, weswegen wir so ein bisschen das Thema Gage ansprechen wollten, das ist ein Thema, was wir schon lange mal ansprechen wollten, was auch viele Zuhörer, sage ich mal, auch so ein bisschen interessiert. Und jetzt, wo das mit dem Corona-Ding ja ein bisschen wieder weggeht, hoffentlich auch so bleibt und so Dinge wie Auftritte und Konzerte wiederkommen, ist das halt auch wieder ein aktuelleres Thema. Ich hatte es erst dieses Wochenende. Ich hatte dieses Wochenende meinen ersten Auftritt seit anderthalb Jahren. war schön auf dem Festival und so und hab mit einem Freund drüber gequatscht. Und quasi die erste Frage, die von meinem Kollegen da kam, war, na, wie viel hast du gekriegt dafür? Und das ist zum Beispiel so ein allererster Punkt, auf den ich ganz gerne einsteigen möchte. Ich finde es manchmal schwierig, die Balance zu finden, auch zwischen Musik machen als was, womit ich Geld verdiene oder auch einfach Musik machen, weil es mir Spaß macht. In dem Fall war das jetzt zum Beispiel bei dem Festival so, dass das für eine befreundete Band bin ich eingesprungen, ich kenne die Jungs, ich mag die Jungs, die Musik ist jetzt nicht wirklich schwer, dass ich da lange für üben musste. Also habe ich gesagt, ey, pay whatever you want to pay. Also die haben mir dann was durchaus gegeben, so, aber mir war es erstmal egal, was es ist, weil mir die Sache an sich in dem Moment wichtig war. Ja. Wo zieht man da die Grenze? Wo fängt man da dann an zu sagen, hey, okay, das wird zu viel? Oder wie berechnet man sowas? Oder wie tut man sich auch für sowas, sage ich mal, innerlich da so eine Balance finden? Hast du da schon Erfahrungen mit gehabt, mit dieser Situation?
Ja, natürlich, klar. Also ich finde, es ist ein komplexes Thema, also man kann es nicht an nur Zahlen festmachen. Also man muss wirklich gucken, okay, wenn ich jetzt, ich finde, der erste ausschlagende Faktor ist zum Beispiel, okay, an was für einem Wochentag ist dieser Gig? Ja, also wenn es jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, wo ich sage, okay, oder vielleicht sogar auch noch Sonntag, also die typischen Gig-Tage sind, dann muss tendenziell eher schon mehr rausspringen, als wenn jetzt jemand anruft für einen Gig an einem Montag oder an einem Dienstag, wo man eigentlich normalerweise jetzt nicht unbedingt spielt, ja. Dann
kannst du das genauer erläutern, warum man da unbedingt, also warum du da mehr rausgespringt haben?
Ja, weil, weil normalerweise einfach so die typischen Tage für Veranstaltungen sind einfach Richtung Wochenende. Also Festivals sind am Wochenende, Hochzeiten sind am Wochenende, Firmengalas oder Firmenfeiern sind am Wochenende, Stadtfeste sind am Wochenende, weil kein Mensch feiert am Dienstag.
Ja, das heißt, weil das Angebot halt einfach höher ist.
Genau.
Und dort also eventuell andere Auftritte.
Sagen wir so, die Nachfrage ist größer.
Ja, oder so.
Und, genau. Wie gesagt, wenn mich jemand, der nächste Punkt ist die Jahreszeit. Ja, also wenn jetzt jemand für einen Dienstagabend für einen Gig anfragt in einem Januar, dann kann man da auch mal für kleineres Geld rausgehen, als wenn es jetzt ein Samstag im Juli oder August ist. Ja, weil das ist einfach die absolute Hochsaison, wo alle auf Tour sind oder wo alle heiraten oder kurz vor Weihnachten, wenn die ganzen Firmen feiern, Weihnachtsfeiern sind zum Beispiel. Also es ist immer so ein bisschen, und wie gesagt, Frühjahr ist halt normalerweise eher Gig-Flaute, weil Weihnachten ist rum, Silvester ist rum, Fasching ist noch nicht, für die Leute, die Faschings-Gig spielen zum Beispiel. Das heißt, Januar ist immer so ein bisschen das kleine Loch, wo dann eher, wenn du Glück hast, bist du auf Tour. Wenn du so eine Tour hast, die irgendwie übers Jahresende hinweg geht und wo ein kleiner Tourbreak ist und es geht im Januar direkt weiter. Oder ist auch der Zeitraum für Tourvorbereitung oder auch großartig für Albumproduktion, die dann Richtung Frühjahr oder Sommer rauskommen. Aber tendenziell ist es wirklich eher, also A, wichtig, wie gesagt, wichtiger Punkt ist der Wochentag, finde ich. Der nächste Punkt ist tatsächlich für mich persönlich die Entfernung.
Oh, ist, ja, es ein Gig,
klar. Ist es ein Gig, wo ich jetzt innerhalb von einer Autostunde da bin? Dann sage ich jetzt mal, okay, das ist jetzt mehr der kleinere Aufwand. Oder ist es ein Ding, wo ich wirklich 2 oder 3 Tage unterwegs bin, weil ich einfach, keine Ahnung, es ist ein Festival, du musst um 13 Uhr da sein und das Ding ist 800 Kilometer entfernt. Das heißt, du hast eine Vortagsanreise. So, das heißt, du bist Minimum, wenn du den Gig spielst, 3 Tage unterwegs. Ja, wenn du jetzt nicht das Ganze im Rahmen einer Tour hast, wo du von Stadt zu Stadt zu Stadt unterwegs bist. Weil da musst du auch überlegen, okay, es sind einfach 3 Tage und du hast einen Gig. Das heißt, diese 3 Tage müssen auch irgendwie sich in der Gage niederschlagen. Ja? Es hängt jetzt dann vom nächsten Punkt natürlich ab, okay, was ist es für eine Band, mit der ich spiele? Ja? Ist es eine Coverband, die einen Dienstleisterjob macht, wo du weißt, okay, da kann richtig Kohle verlangt werden, je nachdem, was es ist? Ja, also wo du weißt, okay, bei einem Stadtfest ist Budget da, bei einer Hochzeit ist Budget da, bei einer Firmengala ist Budget da, wo du weißt, okay, da kann es locker sein, dass du pro Gig mit 500, 600, 700 Euro nach Hause gehst, wenn du Glück hast. Ja, also wenn du jetzt allerdings mit der kleinen Indie-Band unterwegs bist, die am Wochenende ein Festival oben bei Hamburg spielst und du kommst aus Süddeutschland, dann kannst du schon mal so drauf hinauslaufen, dass du vielleicht eher das Individuum aus Individualismus rausmachst und guckst, dass du eher nicht drauflegst, also dass du eher auf Null rauskommst. Da ist halt wieder die Frage, okay, wie viele Verpflichtungen hast du drumherum? Wie bist du finanziell den Monat aufgestellt? Kannst du es dir leisten, diesen Gig zu spielen, ohne in die Bredouille zu kommen, dass du finanziell das, was du monatlich zu leisten hast, nicht aufbringen kannst? Also es sind ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die, finde ich, da reinspielen. Und deswegen ist es auch ein echt komplexes Thema, um darüber zu reden, finde ich tatsächlich.
Ja. Gerade wenn du auch als Band so eine Tour planst, ne? Das ist so viel Vorbereitung, das meint man gar nicht. Ne?
Ja, vor allem, wenn du die ganze Sache budgetierst, wenn du guckst, okay, kannst du die zum Beispiel, klar, du musst die Fahrtkosten, also Benzinkosten mit einrechnen, Hotelkosten, kannst du die auf die Veranstalter abwälzen oder musst du das auch selber einplanen? Das sind so viele Sachen und dann willst du ja am Ende eigentlich auch noch irgendwie Gage auszahlen. Also, das ist...
Wäre nicht schlecht.
Das wäre nicht schlecht, ja. Also zumindest mal...
Da.
hängt halt auch immer von der Frage ab, okay, ist das dein Hauptberuf?
Mhm.
Ja, das ist ein ganz großes Thema.
Ja,
und da muss ich einfach sagen, ich als gingender Musiker, normalerweise, ich gehe seltenst aus dem Haus, ohne eine ordentliche Gage zu kriegen.
Mhm.
Also es sind wirklich vielleicht mal 2-3 Gigs im Jahr, wo ich dann halt wirklich nur nach Stuttgart fahre, im kleinen Jazzclub spiele, irgendwie mit ein paar Freunden und einfach nur Mucke mache, auf die ich Bock habe. Aber das ist dann, wie gesagt, auch eher so ein Dienstagabend oder Mittwochabend, wo man nichts anderes, Besseres vorhat, den man dann zu Hause auch gerechtfertigt kriegt und sagt, hey, ich habe einfach Bock jetzt irgendwie den Gig zu spielen. Und ich hatte das mal mit ein paar Kollegen zusammen, haben wir einfach einen John Mayer-Abend gemacht. Wir haben einfach das komplette Continuum runtergespielt in der Kiste, haben uns einen Tag, also wir haben uns gar nicht mal zum Proben getroffen, wir haben einfach gesagt, okay, pass auf, das ist die Setliste, jeder bereitet sich vor, Soundcheck, Gig, fertig. Ist jetzt halt auch nicht mit allem machbar, aber so, man muss immer so ein bisschen den Aufwand, der da reingeht, auch sehen. Also was du vorher gerade schon gesagt hast, du hast bei einer Band ausgeholfen, aber das Material ist nicht so schwer, als dass du dich jetzt daran totübst, ja. So, wenn das Material jetzt halt so schwer ist, dass du dich daran totübst, dann musst du auch über eine Kompensation darüber nachdenken, was dir die Zeit ersetzt, die du zu Hause damit verbringst, das Zeug vorzubereiten, weil es wahrscheinlich dann nicht nur ein Vormittag ist.
Mhm. Ja. Tja. Ja, das sind echt so ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, wie man eigentlich, oder wie man für sich dann auch individuell, sag ich mal, eine Gage berechnet, weil man hat ja auch einen eigenen, sag ich mal, Marktwert vielleicht auch.
Das ist wichtig,
Der auch vielleicht auch, ich sag mal, am Anfang durchaus ein bisschen niedriger ist, weil halt eben auch so Sachen sind wie, dass man vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, noch nicht die Kenntnisse hat, noch nicht die Sachen. Jetzt bei so jemandem wie Nico zum Beispiel, der jetzt seit, keine Ahnung was, 15, 20 Jahren regelmäßig am Spielen ist und auch schon einen gewissen Namen hat, wo vielleicht auch eine gewisse Qualität dahinter steht, denke ich mal, dass wenn Leute Nico Schliemann buchen, dass sie wissen, okay, der kommt auch vorbereitet hin, da gibt's keine Probleme, keine Technikprobleme und so weiter und so fort. Da kannst du ja auch dann davon aus hingehen und sagen, okay, das steigert auch meinen gewissen Marktwert.
Ja, ja. Ich finde, was du gerade angesprochen hast, ist wichtig. Also, um jetzt mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr für 150 Euro auf die Straße gehen für ein Cover-Gig. Würde ich einfach sagen, mache ich nicht mehr. Also beim Cover-Gig muss bei mir Minimum 350, 400 rausspringen, sonst gebe ich mir das nicht.
Verständlich, ja.
Aber wie du gerade gesagt hast, das hängt damit zusammen, dass ich A, glaube ich, einen gewissen Ruf habe, dass ich einfach, wie gesagt, vorbereitet und pünktlich komme und dass ich mein Equipment im Griff habe und dass es da eigentlich keine bösen Überraschungen gibt. Aber jetzt, um den Spieß mal umzudrehen, um jetzt mal auf die auf diesen Zustand des, ich sag jetzt mal, frisch einsteigenden gegenden Musikers zu gehen, der sich in der Szene hocharbeiten möchte, der muss natürlich am Anfang auch ein paar Gigs spielen, die jetzt nicht so gut bezahlt sind. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du einfach, also wo du die Gigs gespielt hast für 50, 100, 150, 200 Euro. Irgendwann kommt der Punkt, wo du den Schlussstrich ziehen musst und sagen musst, okay, ich gehe für dieses Geld nicht mehr raus. Ja. Weil es bist nicht du oder dein Name, es ist einfach, wenn du ansagst, ich bin unter diesem Preis, oder wenn du ansagst und kommunizierst, ich bin für 150 Euro zu haben, dann wissen das die Leute und dann fragen sie dich für solche Sachen an.
Ja.
Wenn du allerdings sagst, hey, oder wenn du eine Anfrage reinkriegst und das heißt, hey, es gibt allerdings nur 150 Euro und du sagst, hey, sorry, mache ich leider nicht mehr für den Preis oder mache ich nicht, dann mag das vielleicht die eine oder andere Person abschrecken und die ruft dann vielleicht nicht mehr an. Aber es ist tatsächlich irgendwie immer so, dass wenn du ein Türchen zumachst, dass irgendwo anderen ein Türchen aufgeht. Also du wirst nicht in die Riege der Gala-Mucker kommen, die 400, 500, 600 Euro am Abend verdienen, wenn du nicht irgendwann anfängst, aufzuhören, für 150 Euro zu spielen.
Ich sag mal so, ich nenne das immer liebevoll der Idiotenfilter. Das ist ich sehe das bei mir im Unterrichten. Also es ist, wenn ich mal den Vergleich zum Beispiel ziehe, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit für mich so ein bisschen eben zu sagen, okay, ich suche mir nur die Gigs raus, auf die ich Bock habe und auch wenn es kein Geld bringt, weil mein Einkommen aus dem Unterricht herkommt. Das ist nochmal so ein bisschen auch das, was du vorhin angesprochen hast, Nico, bezüglich lebst du wirklich rein ob du darauf angewiesen bist und so.
Ja.
Aber ich habe irgendwann im Unterricht auch den Punkt gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt halt mal ein bisschen teurer oder auch ein gutes Stück teurer als jetzt die ganz normalen Gitarrenlehrer hier vom Dorf, die an der Musikschule unterrichten. Und das hat mir, anfangs hatte ich davon ein bisschen Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, kommen dann überhaupt Leute zu mir?
Das ist das Beste überhaupt.
Das ist das Beste, was ich machen konnte bis jetzt.
Ich nehme 70 Euro auf die Stunde. auf die Zeitstunde.
Ja,
das ist ein Ort, das ist einfach Preis. So. Ich, ja. Bei mir ist es nämlich genau der Punkt, dass ich sage, ich lebe ja eigentlich vom Spielen, ich muss nicht vom Unterrichten leben. Ich habe eigentlich keinen großen Bock, irgendwie ständig täglich an der Musikschule zu hocken und Schüler zu unterrichten, die mir vorgesetzt werden. Deswegen habe ich gesagt, hey, mein Preis ist das. Und die Leute, die zu mir kommen, die kommen alle über Facebook oder Instagram, die wissen, wer ich bin, die wissen, was ich mache und die wissen, dass ich ihnen keine Licks zeige.
Genau. Also
die kommen wegen ganz anderen Sachen zu mir und das hat sich rumgesprochen und ich mache jetzt auch pro Monat vielleicht 3-4 Schüler oder sowas. Das ist gar nicht viel und ich mache auch keine fixen Termine oder sowas. Es ist wirklich, ich mache jeden Termin einzeln aus, weil ich einfach nicht diesen festen Unterrichtskalender haben möchte.
Ja. Das ist, und was du halt auch automatisch hast, du hast halt, das hast du gerade schon ein bisschen gesagt, darauf wollte ich ihn auch hinausgehen, du hast halt auch nicht mehr diese Schüler, auf die du selber als Lehrer keinen
Bock
hast, sag ich mal.
Genau.
Die Schüler, die kommen, das ist bei mir auch der Fall und beim Fabian wahrscheinlich auch, die kommen wegen dir. Die kommen, weil die was von dir lernen und die wollen was auch investieren. Da haben auch Bock drauf.
Ja.
Und du hast selten, glaube ich, einen 12-jährigen Jungen dann da sitzen, der eigentlich
keinen Bock
auf Gitarre hat. Ja, okay, du bist ja auch noch an der Musikschule.
Ja, aber gut, wie gesagt, die gibt es natürlich, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, wenn man auf dieses Modell so fährt. Und so ist es dann vielleicht aber auch eben mit der Live-Situation, dass du halt dann auch, wenn du einen gewissen Preis verlangst, ab einem gewissen Level, das darf man halt nie vergessen, dieses gewisse Level, da will ich auch gleich nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen, dass du dann halt auch Veranstalter hast, die vielleicht eine gewisse Seriosität auch dahinter haben, die auf dich zukommen, Leute, die dich kennen.
Ja.
Dann hast du halt eben nicht mehr die ich sag mal, die Dorfgemeinschaftsveranstaltung, die möchte, dass du bei der nächsten Kerb irgendwie das und das spielst für den Huni und dann kriegst du doch nichts raus, weil sie denken, du wirst mit Bier bezahlt.
Oh.
Das passiert dann wahrscheinlich erstmal nicht.
Noch schlimmer sind die, der erste Gig umsonst und danach kommen ganz viele Folge-Gigs.
Boah, das ist sowas gibt's gar nicht. Sowas gibt's gar nicht. Das ist gibt das Gleiche beim Unterrichten. Es gibt bei mir zum Beispiel keine Probestunde.
Bei mir auch nicht.
Wo ich sage, hey, ich unterrichte nicht umsonst. Wenn du kommst, zahlst du. Wenn es dir nicht gefällt, musst du nicht mehr kommen, weil ich mache keine Verträge oder so, die irgendjemanden binden. Du kannst nach jeder Stunde sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht mehr, ich zahle nicht mehr. Aber es gibt keine umsonst Unterrichtsstunden. Gibt es nicht. Das ist völliger Quatsch.
Finde ich auch.
Das ist ja,
du gehst auch nicht zum Arzt.
Oder wenn du einen Klempner rufst und sagst, hey, du, meine Spülmaschine ist jetzt kaputt. Wenn es das nächste Mal kaputt ist, zahle ich dich auch.
Geil.
Das ist völliger Quatsch.
Ja. Ich möchte mal kurz auf dieses Level eingehen.
Ja.
Ab wann man halt eben anfängt, ich sag mal, mehr zu nehmen. Ich habe nämlich auch schon das Gegenteilige so ein bisschen gesehen bei, ich sag mal, Schülern oder Mitstudenten früher von mir, als ich gerade auch noch so angefangen hatte, die halt sehr schnell von sich behauptet haben, sehr viel nehmen zu wollen, was ja deren Recht ist und so. Aber ich denke mir immer, das braucht auch eine gewisse Zeit, eine gewisse Balance, bis du diesen Level wahrscheinlich hast. Oder bis du von dir aus das auch sagen kannst. Was man durchaus machen kann. Aber man muss sich, glaube ich, auch immer noch selber reflektieren. Wie viele Auftritte hatte ich bis jetzt? Wie viele Erfahrungen habe ich bis jetzt? Wie stelle ich mich so an bei Auftritten? Und so weiter und so fort. Und ich habe auch das Gefühl, dass das durchaus am Anfang auch durchaus was bringen kann. Korrigiert mir, wenn ihr das anders seht. Vielleicht wird eine kleine Diskussion draus. Aber dass man sagt, ey, okay, ich mache am Anfang auch mal durchaus für ein bisschen weniger oder durchaus bin entspannter, was Geld angeht. Ich sag's mal so, ich bin entspannter, was Geld angeht, einfach um die Erfahrung zu bekommen und die Expertise zu bekommen und vielleicht mir auch einen Namen aufzubauen, damit Leute auch erstmal sehen, ah, okay, der Junge ist cool, der ist jung, der will auch gerade noch nicht so viel, ich brauche gerade schnell einen, komm, der macht das und alles easy so. Oder würdet ihr sagen, sollte da vielleicht von Anfang an nicht zu entspannt sein.
Bis zu einem gewissen Punkt, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Natürlich spielst du am Anfang die Gigs für 50, 100, 150 Euro. Sicherlich auch eine ganze Zeit. Oder ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, am Anfang ist so viel, also mit so vielen unterschiedlichen Leuten wie möglich zu spielen und so oft wie möglich zu spielen. Einfach um die Leute zu kennen, dass die Leute dich kennen, dass sie wissen, kannst du spielen, bist du irgendwie zuverlässig, hast du dein Equipment im Griff, verhältst du dich professionell beim Gig irgendwie? Wie gesagt, oft spielen halt einfach, um die Routine zu kriegen, mit anderen Musikern zu spielen, in unterschiedlichsten Situationen zu spielen, weil wir wissen alle, dass zu Hause üben im Gegensatz zur Bühne einfach nicht zählt.
Ja.
Das ist
Fakt.
Ja.
Ist einfach, das stimmt. Ist Fakt. Und also, wie gesagt, je mehr Gigs du hast, desto hattest oder desto gelassener bist du bei diversen Sachen oder ja, es ist einfach dieser Erfahrungsschatz, den du nicht von jetzt auf gleich hast. Gerade im Coverbereich kommen dann noch so Sachen dazu, okay, Repertoire.
Oh ja, das Ganze
stimmt. So wie viele Songs hast du jetzt aus dem Kopf heraus abrufbar? zum Beispiel im Cover, im Top 40 Coverbereich, so von 70ern bis heute.
Ja. Je mehr du da hast, desto... Ja,
kannst also, du auch schneller einspringen dann, hast weniger Arbeit.
Ja, natürlich, das ist ja, das genau, ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel einer meiner Vorteile, warum ich ganz oft als Sub angerufen werde, weil ich einfach ein unfassbares Repertoire an Zeugs habe. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht alles auswendig, aber ich habe fast von allem Sheets irgendwie und ich kann alles irgendwie lesen auf der Bühne. Also iPad-mäßig, wenn ich es selber geschrieben habe. Also ich habe von allem irgendwie Lead-Sheets, jetzt keine ausnotierten Sachen oder sowas, aber so, ich kann einen kompletten Abend überleben. Also ich hatte das vor 3 oder 4 Jahren, da hat eine Band aus Bayern angerufen. Es war wirklich, wir waren mit Glasperlenspiel am Tourproben und es war Freitagnachmittag, da habe ich um 17 Uhr den Anruf gekriegt. Ja, scheiße, irgendwie der Vater vom einen Gitarristen ist gestorben. Der ist morgen für den Gig nicht verfügbar. Ob ich aushelfen könnte, habe ich gemeint, ja, prinzipiell schon. Dann kam die Setliste. Und da waren halt, das war halt wirklich so viel Acht. Also war Kyrie Eleison von Mr. Mister, Final Countdown, so dieses Rock You Like a Hurricane, Sweet Child of Mine, Get the Funk Out war drauf. Halt so diese ganzen Brechernummern, wo ich dachte, hey, gut, dass du den ganzen Shit mit 15 alles mal geübt hast. Und habe gesagt, hey, klar, kann ich machen, ist gar kein Thema. Waren halt irgendwie noch 3, 4 Nummern dran. Es war ein Medley, glaube ich, mit dabei, wo so ein paar Übergänge drin waren. Aber sonst waren es alles Nummern, die ich vom Hören her auf jeden Fall kannte und die ich irgendwann schon mal gespielt hatte, wo ich wusste, okay, ich kann den Job jetzt irgendwie zusagen, ohne ins Wasser zu fallen. Und du weißt, dass du in so einer Situation, wenn der Gitarrist ausfällt und du bist die Position des Lead-Gitarristen und du musst alle Soli spielen, das heißt, du bist vorne Bühnenkante und du bist jetzt nicht in der Soul-Cover-Band, wo du dich den ganzen Abend mit Single-Note-Wawa-Gitarre durchretten kannst, wenn du die Nummer nicht kennst, ne? Sondern du musst Riffs spielen und alles Mögliche. Und das war wirklich nur, weil ich mein Repertoire in dem Ding, auch wenn ich es Coverband-mäßig so noch nie gespielt hatte, alles aus meiner Jugendzeit her kannte, weil ich alle Songs gelernt hatte damals.
Und das sollte man es dann ja auch bezahlt machen lassen im Prinzip. Ne?
Die zum ganze Beispiel, Arbeit, glaub, ja. da war jetzt mal eine Frage, nämlich ist das jetzt etwas, was den Marktwert steigert oder wo sagt, ey, okay, cool, das ist jemand, der braucht, da müssen wir nicht noch extra zahlen, dass er die Songs sich drauf schafft. Wie würdest du da so die Balance sehen?
Es kommt drauf an, wenn du jetzt fest in der Band spielst oder so, dann steigert, dann ändert das jetzt nichts an der Gagensituation, weil wenn jetzt jemand kurzfristig anruft und die Hütte brennt, dann kannst du schon echt mal mehr verlangen.
Ja, solltest du auch, finde ich. Also,
ja.
Ne, warum nicht?
Nein, du hast ja daraufhin gearbeitet.
Genau.
Ja. Ja. Ich finde das so schwierig im Musikbereich oder im Künstlerbereich an und für sich. Es ist ja nicht nur wir Künstler, die darunter so ein bisschen, ich sag mal, strugglen, wie man da rangeht. Aber anders jetzt zum Beispiel wie im Handwerk. Ich finde, man sollte das generell alles mehr wie im Handwerk aufbauen, wenn es möglich ist.
Aber ja, schön Samstag, Sonntags Doppelte verlangen, ne?
Genau.
Ja, genau.
Feiertagszuschlag.
Ja. Aber nein, aber ich meine, du hast deinen Katalog. Ja, sag ich mal, wo die Preise drinstehen. Du hast aber auch du hast sowas wie eine Ausbildung, du hast da festes Gehalt und so weiter. Solche Sachen, das ist ja im Handwerk gang und gäbe und alles. In der Musik fehlt das irgendwie so ein bisschen. Und dadurch finde ich es auch in der Musik sehr schwer für sich herauszufinden, wie viel nimmt man eigentlich wann und wie und wo und solche Geschichten. Weil du halt eben nicht so was Festes und was Geregeltes hast, wie jetzt zum Beispiel beim Klempner oder so, wo du ganz genau weißt, wenn das Klo brennt, dann kostet das halt was.
Das ist richtig, ja. Ja, wie gesagt, wenn deine Band ausfällt, dann kostet das halt, ne?
Ja. Genau, wenn die komplette Band ausfällt.
Das ist genau das Ding, wenn wirklich so ein Tag vorher dieser Anruf kommt, hey, da ist irgendwie eine Band ausgefallen oder so, dann kann es für den Veranstalter schon mal teuer werden, weil das dann doch auch so diese Notfallsituation ist. Aber im Normalfall passiert das ja nicht, weil das wird ja alles Wochen und Monate lang im Voraus geplant.
Wie gehst du denn, oder was würdest du denn empfehlen, wenn es dann halt mal wirklich kritisch wird in gewissen Situationen? Ich glaube, wir alle hatten auch durchaus schon mal so Situationen, wo zum Beispiel, ich sag mal, kurzfristig ein Gig abgesagt wird wegen sowas wie Wetter, höhere Gewalt nennt sich das ja, glaube ich. So Dinge, die man nicht kontrollieren kann und so. Wie ist das so für dich geregelt? Was hast du da so für Erfahrungen mit, wenn es dann wirklich auf sowas geht wie Scheiße, jetzt ist hier halt echt mal was schiefgelaufen?
Das ist ja im Normalfall, also im Optimalfall, sag ich jetzt mal, nicht im Normalfall, im Optimalfall ist sowas ja vertraglich geregelt. Also wenn du, also das ist eh grundsätzlich jeder, der Gigs ausmacht, sollte mit, egal für wen er spielt, immer einen Vertrag aufsetzen. Auch gerade wenn man für gute Freunde spielt. Das einfach okay. Alle, die, nee, es ist wirklich so, dass irgendwann du spielst für einen guten Freund, keine Ahnung, auf dem Geburtstag und dann wird sich auf einmal nicht mehr dran erinnert, was an Gage ausgemacht war.
Oh nein.
Ja, ja, so doof es ist, haltet es einfach schriftlich fest. Es muss ja gar kein Vertrag sein, wo jetzt 150 Millionen Klauseln drin sind. Aber im normalen Gastspielvertrag sind Sachen wie Ausfallgage kommuniziert und auch genau kommuniziert, oder wenn Gigs abgesagt werden, selbst wenn es jetzt keine Umweltkatastrophe ist, lass es sein, die
Corona.
Corona ist auch schon wieder höhere Gewalt.
Ja, stimmt.
Ja, so, lass es sein, die Hochzeit wird kurzfristig abgesagt, weil weil aus irgendwelchen Gründen. Ja. So, dann kannst du jetzt in den Vertrag zum Beispiel reinschreiben, hey, dass wenn der Gig abgesagt wird, das ist mindestens 48 Stunden vorher sein muss, am besten vielleicht sogar eine Woche vorher, weil du sonst als Band keine Chance hast, diesen Termin noch anderweitig zu nutzen. Ja. Und dass, wenn das nicht innerhalb oder nicht außerhalb dieses zeitlichen Rahmens passiert, ja, dass dann die komplette Gage fällig ist. Also ich hatte das tatsächlich letztes Jahr, gerade als Corona losging. Glücklicherweise hat unser Schlagzeuger, der den Vertrag gemacht hat, den so gut gemacht, dass wir die komplette Gage gekriegt haben. Ich wäre eigentlich im März für 3 Wochen nach Spanien geflogen und wir hätten 21 Gigs für Seat gespielt. So. Fakt war aber, dass dann alles dicht war und alles abgesagt wurde und die Agenturen, die für die Buchung der Bands zuständig waren, die waren so spät dran, dass die uns erst Ende Januar angefragt haben. Ja, so. Und der Flieger wäre Anfang März gegangen, also einen Monat vorher. Das heißt, unser Drummer hat den Vertrag aufgesagt, hey, das und das ist die Gage. Es ist egal, was passiert. Es ist egal, aus welchem Grund abgesagt wird. Es ist so spät dran. Ihr müsst, wenn ihr absagt, die komplette Gage zahlen, egal warum. Und das hat mir 2020 tatsächlich den Arsch gerettet.
Oh ja, das glaube ich, ey. Das kann ich mir echt vorstellen. Wichtig, da sieht man mal wieder, wie wichtig sowas ist, ne?
Ja, das stimmt eigentlich. Ich muss da auch mehr hinterher sein, aber ich glaube, es macht Sinn, sich da auch wie du es gerade gesagt hast, auch selbst wenn man mit Freunden spielt, ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ey, wir wollen einfach nur, dass alles cool abläuft, dass es keinen Ärger gibt, lass einen Vertrag aufsetzen.
Ja, lass gucken, dass es zumindest mal schriftlich irgendwo in der E-Mail festgehalten ist, die du nachher vorzeigen kannst. Also wenn es einfach um solchen Diskussionen vorzubeugen.
Das sind schon Freundschaften auch.
Ja, natürlich.
Und ganz ehrlich, wenn es ein guter Freund ist, dann sagt er, ey, klar, kein Ding. Ne?
Ja, und dann wie gesagt, man sagt ja auch nicht umsonst, bei Geld hört die Freundschaft auf.
Ja.
Also dieser Spruch kommt ja nicht von ungefähr, so doof es ist. Ja, also
da siehst du
das. Ist ja, und wie gesagt, das Problem ist halt einfach irgendwie immer auch diese Diskrepanz, wie du vorher schon gesagt hast, dass wo ziehe ich die Linie zwischen Musik machen für Spaß, zum Spaß haben, und wo ziehe ich die Linie, ab wann ist es der Job? Ja? Und prinzipiell ist es so, wenn du gegen der Musiker bist, dann ist das deine Arbeit und dann muss die vergütet werden. Fertig, aus. Natürlich hast du Spaß dabei. Es sagt niemand, dass du keinen Spaß bei deinem Job hast, aber es muss Geld fließen.
Klar. Mhm.
So asozial es jetzt klingen mag, und
überhaupt
es ist
nicht.
Einfach es so, es ist Fakt, mein. Ja. Ja, aber viele Leute sehen das nicht. Ja, viele, aber ihr habt doch Spaß dabei, wo ich mir denke, so, ja, schön, aber.
Vielleicht hat ein Handwerker Spaß, auch Spaß eine Toilette anzubringen.
Ja, der hat natürlich. Also, genau. Also, jetzt, ja, also irgendwo schon. Ich meine, ich kenne Kfz-Mechaniker, die lieben es, Autos zu reparieren.
Ja,
aber die tun halt dennoch dafür.
Man hat auch nicht 2000 umsonst.
Euro verlangen oder
richtig.
So. Ja, die machen das ja auch nicht umsonst, weil es denen Spaß macht.
Genau.
Das stimmt. Oder Zahnärzte oder so. Ich finde, das ist eigentlich, Marc, das kannst du nicht ab, das ist eigentlich total bescheuerte Aussage.
Ja, weil, natürlich, aber wie gesagt,
also wir hören sie, aber nur ich habe das Gefühl, nur wie Musiker, da kriegen das immer.
Das ist ja genau wie das Denken der Leute, wie und mit Musik kann man Geld verdienen.
Ja.
Das Problem ist ja, dass niemand weiß, wie und was wir arbeiten. Die sehen nur, dass wir auf der Bühne stehen und spielen. Die wissen ja weder, dass wir vorher stundenlang im Auto sitzen, aufbauen, Soundchecken, abbauen, danach wieder heimfahren, die ganze Scheiße in den Proberaum oder ins Studio oder wohin schleppen, uns vorbereiten, whatever, studiert haben, Unterricht bezahlt haben. Das weiß ja, das sieht ja keiner.
Ja.
Ja? Ja. Bei einem Arzt weißt du, dass der irgendwie 6 bis 12 Semester Studium irgendwie hinter sich hat, irgendwie, oder keine Ahnung, wie viel Medizinstudium ist, dass der eine gewisse Anzahl von Jahren einfach studiert hat, um seinen Facharzt zu haben oder
Doktor.
Erst ein Doktortitel und danach ein Facharzt oder irgendwas zu machen. Das sind Sachen, die man weiß, oder wenn du weißt, wenn jemand Jura studiert, was der irgendwie lernen muss oder so. Aber bei Musikern.
Anwälte verdienen so viel Geld.
Oh, ja. Ey, wie gerne würde ich Rechnungen schreiben, sobald ich ans Telefon gehe, ja?
Ja, Alter. Ja, ich habe einen Brief vom Anwalt bekommen und dachte mir...
Weißt du, wie gerne würde ich einfach nur 5 Euro abkassieren für jede Frage, die ich über den Camper oder über den Helix kriege bei Facebook? Ja. Ich hab mir eine Zeit lang echt mal angewöhnt, einfach so, wenn so Fragen kamen, erstmal einen PayPal-Me-Link zu schicken, bevor ich antworte. Und es gibt Leute, ja, die überweisen dann einfach einen Fünfer. Ja. Das ist okay.
Ja. Es ist ja auch
da auch dein Wissen. Ich meine, hast du was
dafür getan? Das ist genauso Wissen. So ist die Frage dann, okay, wo fängt jetzt Unterricht an? Selbst wenn es um Gier oder sonst irgendwas geht, ja? So, weil...
Das stimmt.
Weißt du, dann ist immer die Frage, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie mit einem von euch irgendwie wie schreibe oder mit Martin schreibe oder was weiß ich was und man sich irgendwie fragt, hey, du, wie hast du das gespielt oder kannst du mir das mal zeigen, dann ist das irgendwie ein Geben und Nehmen, weil das einfach hin und her geht. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir eine Stunde
Unterricht bei Martin kriege. Genau, das wollte ich gerade sagen.
Also das ist was anderes unter Kollegen. Ja. Aber wenn jetzt, im Normalfall ist es bei Facebook oder bei Instagram, ist es ja so, dass die Fragen eher so von wildfremden Leuten kommen, die dann sagen, hey, wie stellst du deine Delay-Sounds irgendwie beim Camper ein oder wie machst du das und wie machst du das, wo ich denke so, weißt du was, buch dir doch eine Stunde, dann sage ich dir das alles.
Ja, dann kannst du die Spreu vom Weizen trennen direkt. Genau. Weißt du, wer es ernst meint oder wer dann denkt, ach nee, komm.
Richtig.
Das mache ich mittlerweile auch so. Ich kriege ja auch öfters mal Anfragen oder Fragen einfach mal, hey, wie machst du das mit dem Link oder wie funktioniert das oder ich habe das nicht verstanden und so. Da sage ich mittlerweile, hey, ich bin offen, es gibt Skype-Unterricht, gönn dir eine Stunde und dann zeige ich dir das alles in Ruhe in der Stunde, als dass ich dir jetzt über Facebook eine Nachricht schreibe, wie du einen Link spielen sollst.
Wo du danach auch irgendwie wieder 5 oder 10 Minuten am Rumtippen bist, irgendwie...
Und er es am Ende nicht verstanden hat, weil es halt eine Nachricht nur ist so, und ich ihm halt
nicht
zeigen kann.
Sicher.
So. Ja. Nee, aber da hast du recht. Das ist auch nochmal, wie gesagt, ein Unterschied auch zwischen Kollegen. Aber das ist ja in anderen Berufen ja auch so. Da hat man ja auch dieses zwischen Kollegen geben und nehmen, sag ich mal, und halt Leute, die halt, wo das halt kein Geben und Nehmen ist. Oder also ein anderes, sondern das halt Geld geben und
Nehmen. Nee, es ist wirklich so. Also so, ich meine, man muss immer gucken, okay, habe ich mit demjenigen persönlich so viel zu tun, als dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist halt
ein Freund, das ist ein Kollege,
genau.
mit dem man über sowas redet,
Das ist ja auch nochmal was. So, nur weil Dean Brown auch professioneller Musiker ist, heißt es nicht, dass ich den jetzt einfach fragen kann. Ich habe mir bei dem auch für 150 Euro eine Gitarrenstunde rausgelassen. So,
das
wo ich Leute dann auch sage, das war die erste Gitarrenstunde für mich, das war auch vor 3 Jahren, das war, keine Ahnung, der erste Gitarrenunterricht, den ich mir selber rausgelassen habe, in über 20 Jahren, wo ich gedacht habe, so geil. Dafür zahle ich gerne 150 Euro.
Wollte ich gerade sagen, das macht man dann ja auch gerne.
Das kommt ja noch mit dazu. Ja. Man macht das gerne und das darf man halt auch nicht vergessen, dass wir zum Beispiel halt auch immer noch gerne Gitarrenunterricht nehmen und auch dafür auch gerne bezahlen, wenn er gut ist. So. Also wenn ich jetzt irgendwie mal wieder zu Martin gehen sollte oder zu Schieß mich tot oder Nico oder keine Ahnung was oder wenn Fabian mir wieder Dinge beibringen soll, wie das Leben funktioniert, dann kann ich da ja auch gerne Geld für ausgeben. Da gibt er ja auch gerne Geld für aus. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann einfach Unterricht for free bekommen, nur weil wir professionelle Musiker sind. So.
Nein, um Gottes
Willen. Das macht man ja nicht. Das hat ja auch was mit Respekt und so auch zu tun. Ja. Vor allem, wenn wir das wertschätzen, wenn das halt nochmal so jemand wie Dean Brown ist, mit dem du ja jetzt nicht persönlich befreundet bist.
Nee, gar nicht.
Der auch nochmal auf einem anderen Level steht.
Ja, genau. Und das ist ja bei mir auch so ein Ding, wo ich sage, so, okay, im Normalfall ist es ja tatsächlich so, wenn ich was wissen möchte oder irgendwas höre und es nicht verstehe, dann höre ich es mir raus, analysiere es mir und beschäftige mich halt selber damit und erarbeite mir das. Und bei Dean Brown war es halt einfach so, wo ich dachte, der Typ, der spielt einfach so anders. Ich habe einfach mal Bock auf einen komplett anderen Ansatz. Ich bin da auch wirklich original, ich bin nur mit einer Akkuklampe hingegangen. Weil ich habe gedacht, ich will mit dem Typen jetzt gar nicht über Technik oder sonst über was reden, sondern wirklich nur über Konzepte. Ich will einfach nur mal in sein Hirn gucken, wie er über gewisse Sachen denkt. Und das war einfach viel mehr wert, als weil, wie gesagt, um irgendwelche technischen Dinge kann ich mich selber kümmern oder mit denen kann ich mich beschäftigen, wenn ich will. Und es gibt genug Material im Internet, was man irgendwie sichten kann. Also da finde ich dann wirklich diesen, wenn du einen herausragenden Musiker hast und die Chance hast, an so einen ranzukommen, finde ich es viel interessanter, nicht über so grundlegende Sachen zu reden.
Wie tickt der, ne? Also, was macht der,
Ja, genau. Also für mich war
zum Beispiel... Was ist sein Stil?
Ja, für mich war zum Beispiel eine Riesenfrage, wie er an das Thema Improvisation einfach rangeht. Oder wie er auch an Themen wie Komposition und Chordmelodie rangeht, weil er einfach so anders tickt. Und das fand ich viel interessanter als irgendwie jetzt, keine Ahnung, also ich würde jetzt nie bei einem John Petrucci in der Stunde buchen, muss ich zugeben.
Ich würde es schon machen, einfach nur mal an seinem Bart zu riechen.
Fanboy.
Einfach nur mal am Bart zu riechen. So. Wie riecht Petruccis Bart? Das ist einer der großen
Fragen. Kannst du sein Bartöl kaufen? Hat er nicht so ein Bartöl rausgebracht?
Ja, das nächste, was genau. Ich mir letztens bestellt habe. ja. Wie machst du das denn? Ich würde gerne mal auf das Thema eingehen. Wir sind ja jetzt, haben wir viel über Live gesprochen und so ein bisschen auch über Unterrichten. Aber wie ist es denn mit Studioarbeit und Studiosituationen, die vielleicht auch über einen langfristigen Zeitraum gehen? Da hatte ich zum Beispiel eine Situation, die ich ganz gerne mal hier erläutern möchte, ohne Namen oder Zahlen zu nennen. Aber ich wurde zum Beispiel gebucht, um eine Sache einzuspielen. Hab angefangen, die einzuspielen, hab gesagt, ey, in 2 Wochen ist alles Cooles fertig. War eine größere Sache, habe ich dir das fertig eingespielt. Wenn du willst, geht's auch noch schneller, dann setze ich mich halt über Nacht mal dran, so sowas ist dann ja möglich, aber so im normalen Arbeitsrhythmus ist das innerhalb von 2 Wochen fertig. Nach einer Woche hat er das dann zurückgezogen und hat gesagt, du, es macht jemand anderes für mich. Hat mir eigentlich vorher gesagt, dass er eine Vorabzahlung macht, die ist nie angekommen und von dem weiteren Geld habe ich auch nie was gesehen. Ich habe ihm eine Rechnung geschrieben, aber bei mir war dann so das Ding, das hat mich, dieses Wochenende, das hat mich so genervt und so fertig und ich habe ihm gesagt, ey du, ich mach's dir noch schneller und so, weil ich wollte das irgendwie machen, das war auch so ein bisschen so ein Ding, so ich wurde dafür gebucht, ich habe mich jetzt darauf konzentriert, ich will das jetzt auch machen. So, das heißt, ich habe da auch versucht ein bisschen zu verhandeln, aber er hat's ja abgeblockt und dann war ich so genervt von der Sache, dass ich mir auch gedacht habe, fuck it, komm, lass es links liegen. Es hat mich, war echt etwas, wo ich dann gesagt habe, scheiß drauf, weil ich mich sehr darüber geärgert hatte. Ein Freund von mir hat dann zum Beispiel gesagt, ey, du hättest eigentlich das so machen können, dass wenn Verbesserungswünschen vom Kunde da sind, dann kannst du einen gewissen Zeitraum dir rein rechtlich nehmen, wo du die Verbesserungsvorschläge umsetzen kannst, wenn der Kunde es besser oder anders haben möchte und solche Geschichten. Da gibt es so wirklich rechtliche Sachen, wie man das austrickst und das wusste ich halt nicht. Da habe ich mir auch danach gesagt, boah, ich muss mich mal in sowas einlesen oder von vornherein klipp und klar sagen, wie es halt ist. Weil das hat mich wirklich echt geärgert. Aber wie ist es denn bei so einer Situation? Wie gehst du an sowas ran, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, spiel uns das mal ein, Album, eine Platte zum Beispiel, kannst du bei dir zu Hause einspielen, über den Zeitraum. Wie verrechnest du sowas? Hast du da einen Stundensatz? Oder?
Nein, ich mache keinen Stundensatz. Ich mache tatsächlich nach Aufwand. Also ich mache tatsächlich pro Song. Sprich, keine Ahnung.
Ist doch, glaube ich, so gang und gäbe, ne, pro Song, ne?
Das machen ja, so die meisten so. Ja, jein. Mal so. Also es gibt zwei Arten. Entweder du machst Tagessatz, das ist eher, wenn du irgendwo ein Studio gebucht wirst und vor Ort einspielst, dann mache ich meistens tatsächlich den Tagessatz. Oder wenn ich weiß, okay, weil Produzenten dann oft auch so sind, hey, komm, cool, wir haben noch Zeit, lass mal noch eine Nummer machen. Mhm. Ja. Es ist dann okay, dann hast du irgendwie einen Tagessatz. Wenn du da geschickt verhandelst, bist du auch gut dabei. Ich mache je nach Aufwand wenn es jetzt nichts, wir reden jetzt nicht von der 6-Minuten-Prog-Nummer, sondern ich rede jetzt von der Standard-Pop-Rock-Schlager-Nummer, Rhythmus-Gitarren gedoppelt, eventuell Akustik-Gitarren, Additional-Guitars, Lead-Gitarren, paar Fill-ins, bla, also so ein Paket von am Ende irgendwie 10 bis 15 Gitarrenspuren vielleicht, ja? Also alle Overdubs irgendwie drin. Wenn ich es zu Hause mache und nicht aus dem Haus muss, 150 bis 200 Euro pro Song.
Pro Song.
Ja. Pro Song, ja. Und da gehe ich auch nicht drunter. Ich habe mit einem Produzenten einen Deal, wenn ich Demo-Gitarren einspiele, dann spiele ich ihm irgendwie einmal Rhythmus-Gitarre gedoppelt, noch eine alternative Gitarre gedoppelt, irgendwie also 4 Spuren, 1 für einen Huni. Und wenn der Song nachher verwendet wird, dann mache ich den Rest von den Gitarren auch noch und kriege den anderen Huni dann auch.
Okay.
Also das ist halt, wenn du länger mit Leuten zusammenarbeitest, dann wissen die, also A, der Vorteil ist, wenn du schnell arbeitest natürlich, dann je schneller du arbeitest, desto besser ist natürlich dann im Endeffekt dein Stundensatz. Dann kommt hinzu, wenn du weißt, in was für eine Stilistik du arbeitest und wenn du weißt, was die Produzenten haben wollen nach ein paar Songs, die du gespielt hast, dann bist du natürlich auch besser beim Abliefern. Das heißt, du bist nachher mit den Änderungen schneller. Mhm. Ja? Ich bin grundsätzlich so, dass ich, wenn ich für jemanden arbeite, für den ich noch nie gearbeitet habe, dann versuche ich immer gleich von Anfang an das, was du gerade vorher gesagt hast, versuche ich das irgendwie schriftlich festzuhalten, dass ich den Song für den und den Kurs einspiele und dann eine, maximal zwei Runden Änderungen mache. Unentgeltlich.
Okay.
Also wir reden über Änderungen.
Ja, guter Punkt.
Keine Ahnung, spiel mal die Rhythmusgitarren bitte einen Durchgang, wo du zwischen den Mutes keine Betonung drin hast. Oder wo du die Offbeats betont hast, so dance-mäßig oder irgendwas. Also so einfach so generelle Änderungen. Genau. Und wenn es dann über diesen Ding hinausgeht und ich bei der dritten oder vierten Änderung dann bin, ja, und ich rede jetzt bei Änderungen nicht von einem Take oder einer Spur, sondern es können auch mal zwei Spuren sein, die also wirklich eine Anfrage für Änderungen, sage ich jetzt mal. Es sei denn, er sagt, ich brauche alles anders. Wo ich sage, dann müssen wir nochmal über eine Nachvergütung quatschen. Mhm. Aber generell so ab der dritten Änderung verlange ich dann auch noch. Sage ich dann, kommuniziere ich vor, sage, hey, du pass auf, wenn wir jetzt noch so weitermachen, dann muss ich nochmal ein bisschen draufschlagen.
Ja. Ich meine, so machen das Studios ja, also jetzt Produzent oder Mixer, Master, Engineer, Leute ja auch.
Klar.
Ja. So kenne ich genau. Das ja auch, dass du quasi genau. So Revisionen hast.
Richtig.
Und dann schreibst du eine Liste, was du noch lauter, leiser haben möchtest. Das machst du zweimal.
Genau.
Und beim dritten Mal, wenn du dann halt da noch was haben möchtest, dann kostet das halt. Ja, ja. Da muss man aber auch, glaube ich, als Künstler so ein bisschen, oder als ich will nicht sagen Künstler, als Dienstleister in dieser Situation auch so ein bisschen sagen, man darf da vielleicht auch nicht zu sehr auf die andere Person drauf eingehen, sondern da muss man, glaube ich, auch einen sehr straighten Cut machen bis hierhin und ab dann. Also
ja. Natürlich. Jein, du willst ja, dass dein Kunde zufrieden ist. Also was ich grundsätzlich mache, wenn ich was einspiele, also gerade im Schlagerbereich, ich liefere bei der ersten Abgabe einfach so viel Zeug ab, dass meistens gar keine Nachfrage mehr kommt.
Okay, super. Ja. Können Sie sich dann aussuchen, was Sie haben.
Also es ist dann wirklich, da sind dann Spread Voicings mit dabei, mit ganz vielen Effekten drauf. Dann sind Swell-Gitarren dabei, so Pad-Gitarren. Da sind U2-Delay-Gitarren dabei. Also ich müll einfach dieses komplette Arrangement zu, schicke dem alle Spuren, also alle Spuren trocken, Effekte extra, dass er meine Effekte hat. Meistens benutzt mein Hall- und mein Delay-Zeugs eh nicht, weil die andere Effekte haben. Also sie haben meistens ihre Lexikon-Wand, was dann doch mal anders ist als ein Plugin. Und ich schaue einfach, dass die so viel Material haben, dass seltenst Nachfragen kommen.
Clever, ja, finde ich gut. Ja.
Das ist dann auch so, dass das zum Beispiel, wenn du ein Songende hast mit einem liegenden Akkord, dann sage ich, okay, ich spiele Achtel Brettrhythmusgitarre, spiele ich bis zur 4 und lass die 1 weg. Und dann mache ich meistens noch eine extra Spur, wo ich den letzten Schlussakkord liegend habe auf die 1 für 3-4 Takte. Und schicke das denen extra, dass sie sich zur Not schneiden können. Also einfach solche, dass man, also im Pop-Bereich oder im Schlagerbereich kann man solche Eventualitäten schon vorahnen, dass dann sagt, hey, ja, könntest du das nochmal machen mit dem letzten Akkord, dass er noch liegt, dass man einfach solche Sachen schon mal irgendwie, ja, das ist halt wieder dieses Ding, wo ich sage, okay, ich habe halt so viele von diesen Scheißdingern schon eingespielt, dass ich weiß, okay, es könnte sein, dass diese Anfrage kommt, dass man den Schlussakkord dann doch noch braucht. Oder dass du sagst, hey, du hast einen leeren Takt vorm Refrain, mach doch da den ersten Akkord vom Refrain als Reverse Swell so rein. Solche Effektgeschichten, weißt du? Die Leute finden das dann auch geil, weil sie dann denken, hey, der macht sich ja auch Gedanken drüber, was da passiert.
Das ist tatsächlich ein guter Tipp, einfach auch schon, weil man eh die Zeit hat und die Erfahrung auch hat, so viel abzuliefern, wie es geht, dass sie sich auch aussuchen können. Vielleicht auch am Anfang ruhig ein bisschen mehr dem Kunden auch zu geben, damit die halt auch direkt glücklich sind. Wie du gesagt hast, der Kunde, das macht Sinn, dass die, weil dann kommen sie ja immer wieder auf dich zurück.
Richtig, und so, ja, vor allem ist ja auch die Sache, du weißt ja nicht, wie die Leute arrangieren und oder was sie genau wann, wo wir brauchen, weil die Produzenten ticken ja immer anders als wir. Wir als Gitarristen sehen es auch, wenn wir versuchen, den Song als großes Ganze zu sehen, wir ticken ja immer ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich glaube so, dass wenn ich 100% Gitarrenparts abliefere, dass grundsätzlich so irgendwas zwischen 50% und 60% im Song landen. Und wie gesagt, die sich dann halt auch zusammenschneiden, okay, in der ersten Strophe nehme ich nur die Swell-Gitarren, in der zweiten Strophe gehe ich auf die U2-Delay-Gitarren oder sowas. Einfach um Variationen drin zu haben. Und das ist ja, ich versuche das immer irgendwie jeden Part über den kompletten Song zu liefern, dass sie sich einfach raussuchen können, wo sie was spielen lassen und wo sie was nicht spielen lassen, zum Beispiel.
Ja, ich sag mal, die Situation, die ich in so einem Fall halt hatte, mein Nachteil ist halt, dass ich halt dummerweise in diesem sehr technischen Bereich, sag ich
richtig,
mal, aktiv bin. Und da kommen Leute auf mich zu. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern von einem Sänger, der ein sehr technisches Album geschrieben hat auf MIDI gesagt hat, spiel mir das mal bitte ein. Oh, und ich liebe die Herausforderung, hab gesagt, ja klar, das sind coole neue Dinge, die ich üben und lernen kann. Hab herausgemacht, ey, das wird ein bisschen dauern, weil ich muss den Stuff üben. Bis ich wirklich so gemerkt habe, Alter, nein, was du da geschrieben hast, ist unmöglich, auf der Gitarre zu spielen. Weil die Leute wissen ja auch, wenn sie für Gitarre was schreiben, Linien schreiben, dann wissen die ja auch nicht, wie eine Gitarre funktioniert. Der hat sich die Melodie vorgesungen, hat die MIDI eingegeben, ja, fand es in seiner MIDI-Gitarre cool und hat gesagt, Justin, spiel mir die mal so. Und auch teilweise auch ich gesagt habe, na, nee, nicht möglich. Aber das Problem ist dann halt, dann versuchst du dennoch Sachen davon zu variieren oder zu machen und es gefällt einfach den Leuten nicht, weil sie nur ihre MIDI-Gitarre gewohnt sind. Ja. Nur das, und dann kommt immer auch dieses, na, aber das ist aber jetzt nicht so tight wie auf der MIDI-Gitarre oder hier die 16. Oh, muss dort und dort betont sein und alles.
Ey, das überleg ist, mal, was für Aufwand du betrieben hast. Und das willst du dann vergüten, das vergiss es. Ne? Das ist,
ja, das ist halt echt ist so der Nachteil, dass ich das echt ganz oft habe, teilweise. Und wo ich jetzt mittlerweile von vornherein, ich habe daraus gelernt, sage, Leute, es ist eine MIDI-Gitarre, die ihr da habt. Das wird nicht definitiv nicht so sein. Ich kann auch mein Bestes geben, aber ich bin kein Roboter, ich bin halt auch nur ein Mensch. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist so ein bisschen, dass das seine Zeit kostet, dass das seine Arbeit kostet und halt eben nicht so 100% wird. Und da kommt dann halt, ist das mir schon öfters aufgefallen, dass, oder in dem Fall des Sängers war es dann so, der hat dann gesagt, na Justin, das ist mir auch alles nicht so, wie ich es haben möchte, ich lasse das mit dir. Und hat sich dann, End vom Lied war für ihn, er hat die Platte nie rausbringen können, weil er dann entweder Leute gefragt hat, das aufzunehmen, die es nie hinbekommen hatten oder noch unter waren, oder er halt bei Leuten wie Rick Graham nachgefragt hat, ob die das für ihn aufnehmen können. Und so Rick Graham halt, damals war er noch aktiv, das ist schon ein paar Jährchen her, ihm eine Summe genannt hat, wo er gesagt hat, na okay, das kann ich mir doch nicht
lassen. Ja, aber es ist, wie gesagt, das ist halt einfach so dieses Ding so, wenn, wenn du so komplexe Sachen spielen musst, das muss man auch sagen, wenn du das spielen kannst und abliefern kannst, dann kostet das halt mehr.
Ja.
Es ist so.
Ja, genau. Mhm, das stimmt. Das müsste ich auch nochmal
vor. Das ist so. Ich sag
mal, Ausmann.
Spezial
das ist ja auch können. Es ist ja auch schwieriger, sowas zu übertragen, wenn jemand anderes sowas schreibt. Selbst wenn ein anderer Gitarrist das schreibt. So technische Sachen sind immer einfacher, wenn man es selber geschrieben hat, weil dann kommt es nämlich aus der eigenen Spielart und Weise.
Das stimmt.
Man muss sich dann keine neuen Spielart und Weise drauf schaffen. Deswegen ich momentan Christian so verfluche. Das ist so schön, was
ich ich meine, Zeug von anderen Leuten lernen ist immer schwieriger.
Ja.
Das ist so alles, was einem nicht dem eigenen Naturell entspricht.
Ja.
Das ist immer das Ding.
Ja. Ach, es ist immer schwierige Sachen mit dem Geld. Hast du noch eine kuriose Geschichte oder irgendwas, wo du sagst, wenn Leute mehr so handeln würden wie du damals oder wenn du damals anders gehandelt hättest, dann wäre die Welt glücklicher? Gibt es sowas, von der du erzählen kannst? Oder?
Boah, es gibt ganz viele kuriose Geschichten.
Weil seit wie vielen Jahren machst du das jetzt nochmal professionell? 20, bist du schon bei 20 Jahren professionell?
Ich bin über 20 Jahre.
Ach doch, tschüss.
Also, ich habe mit 16 angefangen zu studieren und ab da würde ich eigentlich so den Cut setzen, wo ich, also ich habe vorher schon Gigs für Geld gespielt und so. Aber es sind jetzt dann bald 25 Jahre, fast.
Nicht schlecht.
Ja, das ist ja auch echt ein bisschen Erfahrung. Ja, skurrile Geschichten. Jetzt muss ich aufpassen, die Geschichten irgendwie zu erzählen, ohne großen Namen zu nennen. ich habe mal mit ein paar Kollegen, wir haben mal eine Hausfrauen-Gospel-CD eingespielt.
Hausfrauen-Gospel-CD? Ja. Was ist denn eine Hausfrauen-Gospel-CD?
Naja, der Hausfrauen-Gospel-Chor.
Also, hä?
Naja, so dieser typische Amateurchor, der halt Gospel singt. Der Hausfrauen-Gospel-Chor. Also weder schwarz noch gut. Und auch nicht laut.
Geil.
Und auch nicht tight.
Eieiei.
So, genug Bashing hier in Richtung Hautfarbe und Geschlecht. bevor ich jetzt hier noch Probleme kriege. Nee, es war einfach so, wir wurden angefragt, ob wir das machen würden. Und wir haben das zugesagt. Das war okay. Und zwar der Pianist, für den wir das gemacht haben, der auch Sänger ist, der diesen Gospelchor geleitet hat, der hat quasi die Guide-Tracks mit dem Chor aufgenommen. So. Ich glaube, die Aufnahmesituation war diese, dass der Chor in einem Raum stand. Er hat E-Piano gespielt und hat den Klick auf dem Ohr gehabt. Das heißt, er hat zum Klick gespielt, der Chor hat den Klick nicht gehört, der Chor hat zum Klavier gesungen. So. Ende vom Lied war, dass weder Klavier noch Chor auf diesem Klick wirklich drauf waren. Wir als Rhythm Section konnten nicht zusammen ins Studio. Ich hatte an dem Tag, an dem die anderen zwei waren, keine Zeit. Deswegen waren Bass und Schlagzeug an einem Extra-Tag da. Die waren dann relativ früh da und haben Soundcheck gemacht. Und haben sich dann relativ schnell dafür entschieden, die Guide-Tracks einfach nur anzuhören, sich einen Ablauf aufzuschreiben und nur den Klick laufen zu lassen und zum Klick zu spielen. weil alles andere nicht verwertbar war. So. Die haben dann innerhalb von 7 oder 8 Stunden, glaube ich, 6 oder 7 Songs reingeballert. Das war halt immer Song anhören, Sheet schreiben und dann 2, 3 Takes spielen und gucken, dass es irgendwie läuft, also von vorne bis hinten. Die haben das dann wirklich genagelt, waren dann fertig. Und ich war dann irgendwie 2, 3 Tage später da, kam halt gemütlich mit 1, 2 Klampfen an, mit dem XFX unter der Hand, weil es einfach praktisch war, eingestöpselt. Und ich war halt, dadurch, dass die anderen die Vorarbeit schon geleistet hatten und dass es Klaviersheets gab und Ablaufsheets von dem Ganzen, ich war halt innerhalb von 4 Stunden durch mit den ganzen Songs. So, was wir natürlich nicht gemacht hatten, wir hatten natürlich vorher nicht über Kohle geredet. Und das war ein riesengroßer Fehler.
Oh nein.
Weil wir uns dann zusammen telefoniert hatten, haben gesagt, hey, sag mal, habt ihr eigentlich mal gefragt, so, hey, was ist an Kohle? Gibt's so, nee, voll vergessen, so, ja, scheiße, okay, alles klar. Egal. Wir schreiben jetzt einfach mal jeder eine Mail. So, hey, ja, cool, irgendwie, danke für die Studio-Session, bla, 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 bla. Hey, wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Bezahlung? So. Erster Fakt war, dass die anderen zwei mehr Kohle angeboten gekriegt haben als ich.
Was?
Also, wie gesagt, ja, es war halt auch so, dass jeder eine eigene Mail geschrieben hat. Wir haben uns aber natürlich danach wieder connected und haben dann halt verglichen. Ne? So, erstmal war der Hohn, dass die anderen für diese 6 Songs, glaube ich, 175 oder 200 Euro gekriegt haben und ich irgendwie nur 150. Und ich dann nachher nochmal so dreist war, nachzufragen, wieso die anderen zwei denn mehr kriegen. Dann hieß es, ja, aber ich war ja schneller fertig. Oh. Wo ich auch dachte, warte mal, stopp. So, ich habe aber die gleiche Anzahl an Songs gespielt. Wir reden jetzt hier eigentlich eher wieder über einen Tagessatz und nicht irgendwie über 35 Euro pro Song. Ja, ja, ich habe dann böserweise meine Rechnung auch einfach über den höheren Preis geschrieben, habe aber tatsächlich wirklich nur die 150 gekriegt dafür. Das war für mich aber dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, okay, Alter, das ist mir jetzt einmal passiert, das ist doof, ich habe nicht nachgefragt, aber ich werde, wenn du anrufst, ich werde einfach nichts mehr zusagen.
Ja.
Einfach Türchen zugemacht.
Man lernt draus.
Man lernt draus. Also es war
muss man auch mitgemacht haben.
Es war nicht nur mein Fehler. Es war aber einfach unfassbar beschissen abgerechnet. Ja. Wo ich mir denke, okay, ich werde jetzt hier schlechter bezahlt dafür, dass ich quasi im Prinzip schneller arbeite. Was natürlich auch klar ist, wenn ich alleine da bin und mich nicht um den Scheiß kümmern muss wie die anderen. Ja? Mhm. Aber
Ich glaube, es ist doch sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wenn du merkst, okay, da sind Leute, mit denen kannst du auch nicht über sowas kommunizieren oder die versuchen dort auch was zu drehen und sich vielleicht auch ein bisschen reinzulegen, dass
da
man noch eine Tür wieder zumacht, dass man
da sagt, waren okay, auch bei Gigs noch andere Sachen irgendwie mit dem gleichen Typen irgendwie, dass man in der Location mittwochs gespielt hat als Duo zum Beispiel. Und dann hast du halt für den Gig, also ich meine, es gab dann irgendwie Essen vor Ort und hast du halt irgendwie 80 Euro gekriegt. Ja? So, wenn du jetzt aber irgendwie dann ein paar Jährchen später erfährst, dass diese Location staatlich subventioniert ist, ja, und für dieses Live-Musikprogramm ein Budget hat, was täglich festgelegt ist und was am Mittwoch bei 300 Euro liegt.
Oh. Alter.
So, dann frage ich mich, wo die anderen 220 Euro sind.
Ätzend. Da merkt man aber auch wieder, es kommt auch immer wieder auf einen zurück, wenn man versucht, Leute auch zu bescheißen. So wie im echten Leben ja auch. So wie es in jeder anderen Firma auch ist.
Ja.
Wenn du in der Firma bist, arbeitest mit einer anderen Firma zusammen und man merkt, man wird irgendwie beschissen oder da läuft irgendwas nicht ganz rein oder fair, dann fallen da auch ganz viele Türen zu. Und ich glaube, das kann auch einem ganz schön
die
Karriere auch so ein bisschen versauen.
Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand mehr kriegt als jemand anders. Wenn jemand mehr Aufwand hat, wenn jemand sich ums Booking kümmert, wenn jemand irgendwie die Anlage mitbringt oder sonst irgendwas mehr macht oder egal was, ja. Solange es offen kommuniziert wird.
Genau. Das ist, glaube ich, sehr gut.
Ja.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Endfazit. Ja. Was wir daraus lernen können, ist, Leute, es ist nicht schlimm, über Geld zu reden. Ich sag das auch gerade so ein bisschen zu mir selber, weil ich selber da manchmal so ein bisschen chaotisch bin. Es ist nicht schlimm, Justin, über Geld zu reden. Es ist wichtig, sowas offen zu kommunizieren. Dann gehen auch keine Freundschaften
da. Also ein Tipp, was ich immer mache, es mag jetzt ein bisschen fies klingen, ist, wenn jemand anruft, den du nicht kennst, und der dich fragt, ob du für einen Gig Zeit hast, dann frag erstmal immer so nebenher beim Telefonieren, was es denn eigentlich gibt. Du musstest jetzt gerade erstmal im Kalender gucken. Und solange keine Zahl gefallen ist, gibt es keine Zu- oder Absage.
Sehr gut.
Also ich will immer zwei Infos haben. Ich will wissen, wie viel gibt es und wo ist der Gig.
Mhm.
Ja, und nach dem, wo ist der Gig, wenn es jetzt kein Gig, also kein konzertanter Gig ist von einer Stunde, 90 Minuten oder sowas, wenn es ein Hochzeitsgig ist, dann will ich auch wissen, wie lang gespielt wird. Ja, weil wenn es, also eine Hochzeit kann sein, du spielst von 21 Uhr bis 1 Uhr, es kann aber auch sein, du spielst mittags um 3 den Sektempfang. Ja, und spielst dann abends noch, weil dann sind wir nämlich in einer ganz anderen Preiskategorie. Und das, also die Länge des Gigs oder die Anzahl der Sets spielt natürlich auch immer voll mit rein. Klar. Das darf man alles nicht vernachlässigen.
Ja, weil je länger du spielst, desto mehr Energie.
Aber wie gesagt,
du auch, du der ganze Tag ist weg. Ist
klar. Immer im Kalender gucken, bis die Gagenansage kommt.
Guter Tipp. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist ein guter Tipp. Ja. Den merken wir uns. Also genau, offen kommunizieren, reden.
Ja.
Aber Geld ist auch nicht alles. Geld ist auch nicht das Wichtigste auf der Welt. Aber es ist wichtig, dass darüber kommuniziert wird und offen geredet wird. Dass da kein Tabuthema draus gemacht
wird. Nein, sollte nicht sein.
Nein, das bringt keinem was.
Nee.
Ja, sehr schön.
Super. Wunderbar.
Super,
dann vielen lieben Dank. Dann bedanke ich Nico vielmals,
sehr gerne,
heute
sehr
in der Show gehabt zu haben, deine Expertise in dieser Show gehabt zu haben. Und wir hoffen, dich natürlich bald wiedersehen zu können. Eventuell das nächste Mal bei der nächsten Let's Know Guitar-Folge, dass du endlich mal Martin Müller schlagen kannst und weniger an Justin betrunken machen kannst.
Können wir die Regeln nächstes Mal ändern, dass Martin trinken muss, also vor jeder Frage, egal ob er antwortet oder nicht?
Hey, das werden wir uns merken. Ja.
Vielleicht schaffe ich es dann.
Da warst du ja knapp dran. Ja. Okay, ja, danke dir vielmals, Nico. Danke auch unseren Zuhörern da draußen. Und dann wünsche ich soweit noch einen angenehmen Tag euch allen. Viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Auf Wiederschauen.